Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Das Jahr 2025 könnte wieder ein Dürrejahr für Deutschland und Europa werden. Forschende vom EU Joint Research Center warnen, dass es noch Monate zu trocken bleiben könnte. In ihrem aktuellen Bericht schreiben sie, dass viele Flüsse zu wenig Wasser führen. Zum Beispiel der Rhein, wo Schiffe nicht mehr voll beladen fahren können. Das Problem ist, dass schon im Winter und im Frühjahr zu wenig Regen gefallen ist. Und die natürlichen Wasserreserven sind in den letzten 20 Jahren insgesamt gesunken. Für die aktuelle Situation machen die Forschenden eine spezielle Wetterlage verantwortlich mit viel Sonne und trockenen Winden. Besonders in der Mitte und im Nordwesten Europas, aber auch Südosteuropa und Teile Russlands und der Türkei sind aktuell zu trocken, schreiben die Forschenden. Und das könnte noch schlimmer werden. Einzige Ausnahme ist aktuell Südwesteuropa. In Spanien und im Norden Italiens waren der Winter und das Frühjahr nasser als normal. Und das könnte auch bis zum Sommer so bleiben, so die Prognose. Spazierengehen ist gesund. Da sind sich alle einig. Für das Herz-Kreislauf-System, für die Psyche und für den Bewegungsapparat sowieso. Eine neue Studie im British Journal of Sports Medicine zeigt jetzt, spazierengehen kann man auch zur Krebsvorsorge. Die Studie hat die Alltagsbewegung und die Gesundheitsentwicklung von gut 85.000 Menschen untersucht, alle um die 63 Jahre alt. In der Auswertung zeigte sich ab 7.000 Schritten ein positiver Effekt. Wer mindestens so viele Schritte am Tag machte, erkrankte später zu 11% seltener an Krebs als Leute mit nur 5.000 Schritten täglich. Wer noch mehr Schritte machte, also 7.000 bis 9.000, senkte das Krebsrisiko in der Studie nochmal um weitere 16%. Darüber hinaus konnte der Effekt aber nicht weiter verstärkt werden. Woran das genau liegt, ist unklar. Es gibt viele Faktoren. Einer könnte sein, dass beim Laufen der Insulinspiegel gesenkt wird. Und dieses Hormon wird auch mit Krebs in Verbindung gebracht. Sich in andere hineinfühlen kann anstrengend sein, gerade bei Emotionen wie Trauer und Schmerz. Wann sind Menschen eher bereit, Empathie aufzubringen, wenn es um Individuen geht oder um Gruppen? Das wollte ein Psychologieteam aus Schweden herausfinden. Es hat Tests mit knapp 300 Menschen gemacht. Die sollten Bilder von Einzelpersonen und Gruppen analysieren. Das konnten sie entweder sachlich machen, mit Fokus auf äußerlichen Merkmalen, oder empathisch, indem sie auf mögliche Gefühle und Beweggründe der Abgebildeten eingingen. Die Forschenden fanden heraus, die Probanden waren im Schnitt bei einem Drittel der Einzelpersonen bereit, sich einzufühlen. Meistens blieben sie aber auf der sachlichen Ebene. Waren auf den Fotos Gruppen, zeigten die Teilnehmenden dagegen in mehr als der Hälfte der Fälle Empathie. Die Forschenden schreiben, dass Menschen sich offenbar lieber in Gruppen einfühlen als in Individuen, zumindest wenn sie auf Basis von Fotos entscheiden können. Die Forschenden vermuten, das könnte daran liegen, dass Fotos von Gruppen mehr Kontext liefern als Bilder von neutral guckenden Einzelpersonen. Auf der Welt geht's ungerecht zu. Auch in Sachen Klimakrise. Das zeigt nochmal eine aktuelle Studie, erschienen im Fachmagazin Nature Climate Change. Das Forschungsteam beschreibt, wie sich das Klima zwischen 1990 und 2020 verändert hat. Wie stark Temperaturen gestiegen sind, wie sich das Risiko für Extremwetterereignisse erhöht hat. Dann hat das Team mit einer neuen Methode umgerechnet, welchen Anteil bestimmte Bevölkerungsgruppen daran haben. Die Forschenden kommen zu dem Ergebnis, für 2/3 der gemessenen Klimaveränderungen sind die oberen 10% der Welt verantwortlich. Das sind vor allem Reiche und Superreiche aus den USA, der EU, aus Indien und China. Würden dagegen alle Menschen so leben wie die ärmere Hälfte der Welt, wäre die globale Temperatur in den letzten gut 30 Jahren kaum gestiegen. Aber es sind genau diese Menschen, Leute mit wenig Einkommen im globalen Süden, die am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden. Neandertaler wurden lange als einfältige Höhlenmenschen dargestellt. Eine Reihe von Funden haben aber schon gezeigt, dass diese Frühmenschen geschickte Handwerker waren. Über einen neuen Nachweis berichten Forschende im Journal of Archaeological Science. Das Team hat einen Knochenspeer analysiert, der vor gut 20 Jahren in einer Höhle im Kaukasus in Russland gefunden wurde. Die aktuelle Analyse kommt zu dem Schluss, der Speer ist 70.000 bis 80.000 Jahre alt. Damit ist er der älteste Knochenspeer, der bisher in Europa gefunden wurde. Die Speerspitze wurde wohl aus den Beinknochen eines Bisons geformt, mithilfe von Steinwerkzeugen. Der Knochen wurde durch Feuer gehärtet und mit einem Klebstoff aus Pflanzenmaterial an einem Holzschaft befestigt. Die Forschenden haben auch Hinweise dafür gefunden, dass die Speerspitze im Einsatz mal zerbrochen ist. Neandertaler haben aber versucht, sie zu reparieren durch Abschleifen. Das zeige, dass die Frühmenschen nicht nur gute Waffen herstellen konnten, sondern sie auch umsichtig genutzt haben. Die Fruchtfliege ist die eierlegende Wollmilchsau der Forschung. An ihr wird so ziemlich alles untersucht. Alkoholsucht, Aggressionen, Sexualverhalten und viel mehr. Umso wichtiger ist es, dass auch das Innere der Fruchtfliege gut erforscht ist. Das war beim Nervensystem bis jetzt nicht der Fall, besonders bei den Nervenzellen im Halsbereich. Diese Zellen sind aber wichtig für die Weiterleitung von Entscheidungen aus dem Gehirn. Jetzt haben Forschende der Uni Leipzig diese Nervenzellen genau untersucht. Sie konnten detaillierte Karten erstellen des Nervensystems von weiblichen und männlichen Fruchtfliegen. Dabei fanden sie auch Unterschiede. So gibt es Nervenzellen, die nur bei Männchen oder nur bei Weibchen vorkommen. Eine bestimmte Nervenzelle steuert bei Weibchen das Eierlegen, bei Männchen das Paarungsverhalten. Diese neue Karte des Nervensystems macht gezieltere Experimente zur Funktion einzelner Nervenzellen möglich.
Deutschlandfunk Nova.